Die Wechseljahre stehen für viele für das Ende der Weiblichkeit. Blasenschwäche und dünner werdendes Haar, damit ist jetzt Schluss. Das Eintreten der Wechseljahre ist kein Ende, sondern ein Start in eine neue, erfüllende Lebensphase. Sag gemeinsam mit den Produkten von Always Discreet und Hair Biology Tschüss Menopause und Hallo Menostart.
Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Crazy Sexy Wechseljahre. Seit einem Jahr erscheint unser Podcast nun schon regelmäßig alle 14 Tage und eigentlich wäre ja dieser erste Geburtstag schon Grund genug für eine Sonderfolge. Aber heute widmen wir uns etwas viel, viel Größerem. Der heutige 18. Oktober ist nämlich offizieller Weltmenopausetag. Was es damit auf sich hat und was meine Gäste, und ja, ich spreche im Plural, darüber denken, erfahrt ihr gleich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass unser heutiger Sponsor diese Sonderfolge ermöglicht hat. Und nicht nur das, als langjährige Kämpferin für offenes Reden über die Menopause freue ich mich natürlich auch über dessen Kampagne Menostart, die von den beiden Marken Always Discreet und Hair Biology ins Leben gerufen wurde, um nämlich genau dies zu tun, was wir heute machen, reden, aufklären, Tipps geben und uns Frauen in den Wechseljahren ein positiveres Lebensgefühl zu vermitteln. Und ja, die Expertinnen dieser Kampagne sind heute bei mir zu Gast und ich freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen Dr. Sheila DeLis und Dr. Verena Breitenbach.
Hallo. Hallo.
Wir steigen am besten gleich ein in das Thema. Sheila, als Gynäkologin und Autorin, die es geschafft hat, und ehrlich, dafür feiere ich dich, ja, ein Buch über die Wechseljahre auf die Spiegel-Bestsellerliste zu bringen. So ein offizieller Tag für die Menopause. Ist der wichtig für uns Frauen?
Ja, absolut. Ich finde es wichtig, das erstens natürlich ins Bewusstsein zu rufen und zweitens ist es natürlich hinsichtlich auch diese ganzen neuen Strömungen, die man sieht, ja, diese ganzen neuen Bewegungen, wo man tatsächlich die Wechseljahre nicht irgendwie mit Entsetzen entgegen erwartet, sondern wirklich so mittlerweile so viele von uns dabei sind, wirklich aufzuklären, ja, und zu sagen, pass mal auf, ja, die Zeit kann richtig toll werden. Und deswegen finde ich es schon cool, ja. Also es ist nicht ein Tag des Trauerns, sondern ein Tag des Juhu, Feiern eines neuen, wichtigen Lebensabschnittes einer Frau.
Und Verena, du widmest dich da dein ganzes Leben lang schon der Gynäkologie. Du schreibst und sprichst auch seit vielen, vielen Jahren offen über so vermeintliche Tabuthemen rund um den weiblichen Körper, ja auch viel um Sexualität und so. Wofür steht dieser Tag, so dieser Menopausetag für dich?
Ja, ich finde es was ganz Wichtiges, weil die Frauen verbringen ja nun, da wir Gott sei Dank alle länger leben, auf jeden Fall ein Drittel, wenn nicht sogar fast manchmal die Hälfte, ja, würde ich sagen, eigentlich die Hälfte in den Wechseljahren. Und wir sind ja trotzdem Frauen. Eine Frau in Wechseljahren ist ja trotzdem attraktiv. Die hat ja noch fast die Hälfte des Lebens vor sich. Und deswegen finde ich das so wichtig zu feiern. Ich finde auch wichtig, die Menarche, die erste Blutung einfach zu feiern, weiblich zu sein, Kinder gebären zu können und danach genauso. Ist ja kein Abschied von der Weiblichkeit. Das ist einfach eine neue Phase im Leben, die man feiern darf, die viele Vorteile bringt. Die Kinder sind groß, man hat mehr Freiheit, man ist gesettelt, man findet zu sich selber und man kann ja ein ganz neues Sexappeal auch entwickeln, weil man so im Leben steht und diese ganzen Unsicherheiten nicht mehr so hat. Wer bin ich? Was will ich? Wohin will ich? Und das finde ich was ganz, ganz Tolles.
Ja, da kann ich dir auch nur zustimmen. Dann schließt sich ja so die Frage an, warum haben denn die Wechseljahre bislang so ein mieses Image gehabt oder warum wurde denn nicht drüber gesprochen? Wie habt ihr das so erlebt, auch im Praxisalltag, Sheila?
Also es hängt natürlich damit zusammen, wie unsere Mütter groß geworden sind, ne? Und unsere Mütter sind ja primär mal groß geworden in einer Zeit, häufig auch wirklich im Krieg oder nach dem Krieg, wo es ganz wenige Männer gab, ja, und es war natürlich auch wichtig, einen Mann zu bekommen, ne? Und wie bekommt man einen Mann, indem man irgendwie sexuell attraktiv ist und so weiter? Und Kinder natürlich gebären kann. Und das war eigentlich das Wichtigste. Sicher dir einen Mann, damit du nicht untergehst, unter die Räder kommst. Und auch die Attraktivität für den Mann wurde natürlich gekoppelt an, ja, wie viele Kinder kannst du gebären und so weiter, oder kannst du überhaupt Kinder bekommen? Und so hat man die Wechseljahre tatsächlich tabuisiert. Und früher war es ja auch so, dass du mit Mitte 40 oder was, wenn du in die Wechseljahre gekommen bist, auch wirklich dann auch körperlich auch fertig warst, ne? Du warst wirklich fertig. Also wenn ich so schaue, meine Mutter in dem Alter, die war in dem Alter, was ich jetzt habe, ja, ich bin jetzt 53, ich werde 53 ein paar Wochen, sie war da deutlich, deutlich schlechter dran, als ich es bin, ne? Und die Frauen haben da nicht drüber gesprochen. Ja, die Frauen haben nicht darüber gesprochen, die haben nicht über ihre Beschwerden gesprochen. Und auch bis heute ist es eigentlich so. Also wenn ich mit meinen Patienten rede, die sind Mitte 60, die sind 70 und die versuchen mit ihren Freundinnen irgendwie auf dem Golfplatz drüber zu reden und sagen, sag mal, brennt es bei dir auch so bei Geschlechtsverkehr? Und die meisten stoßen da wirklich vor verschlossenen Türen, weil die Frauen dann, die Freundinnen, die sie schon seit 20, 30 Jahren kennen, ja, aus dem Kegelclub oder was weiß ich, die sagen, nein, nein, bei uns ist alles in Ordnung. Ja, will keiner drüber reden. Und das ist natürlich leider ein Scham- und tabubehaftetes Ding, ja, was einfach weitergetragen wurde, ja. Und als Frau darfst du dich nicht anstellen, darfst du dich nicht beschweren, dass es dir schlecht geht, sonst irgendwas. Und deswegen denken alles gehört dazu und halt bloß den Mund. Ne? Geh dann damit nicht auf den Keks.
Ja, da sagst du was, ne? Also die Fruchtbarkeit, also so die Attraktivität, das Überleben war an die Fruchtbarkeit ja geknüpft, ne? Und die Menopause markiert ja das Ende der Fruchtbarkeit. Und deshalb ist es so wichtig auch, finde ich, dass wir das heute aufbrechen, weil das ist ja wirklich sowas von überholt, glücklicherweise, muss man ja sagen, ne? Und auch gerade in unserer Gesellschaft hier, wo wir leben.
Total.
Wie kamt ihr dazu, Verena, diese Kampagne Menostart, toller Name übrigens, wie ich finde, zu unterstützen? Und warum liegt euch das so am Herzen?
Ja, weil ich schon lange auch meinen Patientinnen immer Mut mache und sage, ihr habt jetzt so ein tolles Leben vor euch und ihr könnt nochmal einen neuen Beruf anfangen, reisen, das Leben neu gestalten. Und das war für mich so das, ja, was ich auch in den Medien immer nach draußen trage. Und deswegen war das für mich so wichtig, die Frauen auch da jetzt zu unterstützen, zu sagen, Mensch, ihr habt so viele Möglichkeiten, ihr könnt euch trennen, nochmal einen neuen Mann nehmen oder mit dem Partner nochmal neu glücklich sein, nicht mehr die Verpflichtung zu haben. Ich meine, für viele Frauen, also ich war unheimlich gern Mama, ich habe es geliebt, aber für viele Frauen ist es auch eine Erleichterung, wenn die Kinder groß sind. Man hat natürlich definitiv weniger Verantwortung und kann natürlich die Prioritäten im Leben nochmal neu setzen. Das darf man auch nicht übersehen. Den Frauen geht es meistens finanziell besser. Die Rush-Hour des Lebens ist vorbei, wo man alles, beruflichen Erfolg, Kinder und alles gleichzeitig machen soll. Ja, das führt ja auch häufig zum Burnout. Die Sachen sind ja alle geklärt und das bietet einfach eine neue Chance. Also man hat dann vielleicht schon Enkelkinder und kann das nochmal neu genießen. Und das Leben ganz neu, das ist eigentlich fast nochmal wie eine Pubertät.
Ja.
Das Leben neu gestalten.
Ja, tatsächlich. Also das finde ich auch. Und darf ich euch fragen, weil ich weiß, das interessiert natürlich die Hörerinnen auch immer, wie habt ihr denn so eure Wechseljahre erlebt oder wie erlebt ihr sie, Schiller?
Als ich das erste Mal, also ich weiß noch, wie mein eigener Image von den Wechseljahren war, bevor ich in die Wechseljahre gekommen bin. Ich habe irgendwie gedacht, man wird irgendwie 50 und dann kommt die letzte Periode und danach fällt irgendwie so ein Loch, ja, und irgendwie das war's dann. Und habe irgendwie latent auch immer gedacht, naja, so richtig spaßig klingt das dann nicht. Und ich habe, glaube ich, so Anfang Mitte 40 fing es an, mit nachts immer mal wieder so Schwitzattacken, die immer wieder weggingen. Aber was bei mir, glaube ich, so ein ganz entscheidendes Ding war, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich bin deutlich weniger, wie soll ich das dann sagen, ich lasse mich deutlich weniger verunsichern durch meine, durch meine Umgebung. Und das war das, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde so wach. Ich werde wach und stelle fest, Moment mal, ne? Also das ist gar nicht so, wie man uns beigebracht hat. Man hat uns angelogen. Ja, wir sind gar nicht, wir verwelken jetzt nichts, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, ey, du kommst jetzt erst richtig in deine Kraft, ja? Und den ganzen Scheiß, was dich immer verunsichert hat, was dich immer dich selber hat hinterfragen lassen, das verblasst so ein bisschen, dass man plötzlich dann so eine Stabilität gewinnt und sagt, nee, also ich bin das und das will ich und das bin ich nicht mehr bereit zu akzeptieren. Und ich hatte viele, viele Amerikaner als Patienten, die in der Hinsicht so ein bisschen weiter sind als die Deutschen und denen gesagt haben, Mensch und so, hast du nicht gehört von bioidentischen Hormonen und so weiter. Und habe ich angefangen tatsächlich da mal über den Tellerrand hinauszuschauen als das, was in Deutschland propagiert wurde und habe dann gesehen, boah, es zwei wichtige Dinge. Ne? Also erstens sind die Wechseljahre nicht nur nicht so schlimm, wie jeder immer so sagt, sondern tatsächlich, wenn du Beschwerden hast, kannst du die eigentlich echt gut behandeln, ja, damit du weiter in dieser Kraft bleibst, damit du weiter dann auch diesen Kurs einhalten kannst, ne? Und ich habe immer mal wieder, Gott, ich habe ja in meinem Buch geschrieben, ja, du sollst keinen Alkohol mehr trinken, du sollst viel Sport machen. Also wie der Schuster die schlechtesten Schuhe hat, also ich bin auch derjenige, der sich da nicht unbedingt zwingend dran hält, ja. Und wenn ich ein Glas Rotwein habe, dann merke ich nachts, ach Gott, ich schwitze schon wieder, ich vergesse auch mal meine Hormone zu nehmen und so. Aber dennoch weiß ich so ein bisschen, mir zu helfen. Ja, und ich kann das besser einschätzen.
Gehen die Amerikanerinnen offener mit dem Thema um? Reden die mehr drüber?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Also das Thema Menopause, ich meine, die freuen sich da jetzt auch nicht drauf, aber die wissen eher, was zu tun ist. Also wenn man einer Amerikanerin sagt, HRT, die wissen sofort, was damit zu tun das dann heißt, ne? Also Hormonersatz. Ja. Die sind da schon eher mit vertraut. Ja, man rennt auch nicht mehr schreiend davon, wenn man irgendwie eine ältere Frau im Fernsehen sieht. Also ich denke mal so, Oprah Winfrey hat da viel, viel für getan, weil sie ihre Menopause wirklich total thematisiert hat, ja, und weil Oprah Winfrey als die heimliche Königin von den USA gilt, haben andere Frauen auch Mut gehabt, dann auch darüber zu reden.
Verena, kennst du persönlich auch so diese klassischen Symptome, so wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen? Das sind ja so die drei, die mal als erstes genannt werden.
Also ich selber bei mir jetzt? Ja. Überhaupt nicht. Ne? Ich habe das eben überhaupt nicht. Und ich muss aber auch sagen, die Stabilität, ja, die vorher, also PMS oder zweite Zyklushälfte, die ja immer ein bisschen schwierig ist als die erste, also für die meisten Frauen. Und das ist eben alles, was jetzt auch wegfällt. Also ansonsten mag ich körperlich also überhaupt keinen Unterschied. Aber gut, ich habe immer schon Sport gemacht, begeistert Sport gemacht. Ich ernähre mich gesund. Ich trinke auch praktisch keinen Alkohol, weil es mir einfach nicht schmeckt. Also von daher, aber das habe ich immer schon so gemacht und habe da auch jetzt nichts geändert. Von daher hat es für mich selber hat sich nichts geändert. Familienplanung war abgeschlossen. Also von daher ging es eigentlich für mich so fast nahtlos weiter. Außer, dass man eben keine Periode mehr hat.
Das ist auch eine tolle Botschaft, weil das wird auch so oft vergessen, wenn über die Wechseljahre gesprochen wird, finde ich. Es sind ja wirklich ein Drittel der Frauen, wo man sagt, die haben tatsächlich so gut wie überhaupt keine Beschwerden. Ne? Die gehen so, wie du sagst, genau. So nahtlos geht man so von einer Phase, geht Frau von einer Phase in die andere über. Ne? Also das finde ich auch wieder schön, das wirklich immer wieder zu betonen. Ne? Also es muss, und man muss auch überhaupt gar nicht Angst davor haben. Ne? So diese Gelassenheit, von der ihr beide auch sprecht, also da kann ich mich auch anschließen. Das kenne ich auch sehr, sehr gut. Also deshalb finde ich und erlebe ich auch so. Sheila, du hast gesagt, so frisch hast du, glaube ich, gesagt, ne? So, also wirklich so habe ich es verstanden, jetzt gerade so frisch und klar, und man schaut halt wirklich da anders drauf, jetzt auch so in die Umgebung auch, ne? So, was das macht. Also es macht auch stark.
Absolut. Also auch dieses, ich hatte auch so ein bisschen im Kopf, so diese Sollwerteinstellung, dass ab 60 gehst du in Rente und danach wirst du krank und fährst nur noch in Kurse ungefähr, bis ich dann, als ich gemerkt habe, in dem Moment mal, du hast die Hälfte deines Lebens rum. Und dass ich dachte, also wenn ich so weitermache, habe ich echt noch eine zweite komplette Hälfte vor mir. Ne? Und das Ding ist, wir haben halt nicht so viele Vorbilder, an die wir uns orientieren können. Weil, ich meine, man muss überlegen, unsere Eltern, die hatten ja alle, da war es ja völlig normal, mit 60 keine eigenen Zähne mehr im Mund zu haben. Ja? Ich habe letztens überlegt, wann habe ich das letzte Mal eine Werbung gesehen für die Pflege der dritten Zähne? Ich glaube, das ist richtig eine Rarität geworden.
Stimmt.
Die meisten, oder? Die meisten mit 60, ja. 65 haben immer noch ihre eigenen Zähne. Wer hat denn noch Prothesen? Und das meine ich. Ne? Also das hat sich total geändert. Ja? Also die Menschen sind insgesamt gesundheitsbewusster geworden. Die sind insgesamt achten besser auf sich, machen mehr Sport. In den 80er Jahren, ich bin in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen, ja, war es so, ein Herzinfarkt zu bekommen, Burnout als Mann mit Herzinfarkt war so ein Männlichkeitsbeweis. Ja. Ja, fährst Porsche bis zum Vorstand, hast eine Affäre mit deiner Sekretärin, hast doch einen Herzinfarkt. Das macht irgendwie das Ganze
so ein Klischee.
Männlich. So dieses Klischee irgendwie vollkommen. Ja.
Wir geben in diesem Podcast ja auch immer gerne wirklich praktische Tipps, gehen so in einzelne Symptome rein und so. Und wir haben uns heute mal zwei Symptome ausgesucht, die nicht so die am häufigsten genannten sind, sondern so die so ein bisschen weniger populär sind. Also wir wollen heute mal zum einen über Blasenprobleme sprechen.
Mhm.
Sheila, du hast in deinem Buch ja auch ein Kapitel dazu, das du genannt hast, Hold Back the River. Ja, was ja. Das natürlich, das kann man immer gar nicht so schön ins Deutsche übersetzen, finde ich. Wie hast du das auch bei deinen Patientinnen und so erlebt? Welche Probleme treten da auf? Wie viele Frauen betrifft das? Kannst du uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen?
Oh ja, also es gibt viele Frauen, die entsprechend an der Harnröhre, an der Harnblase sehr empfindlich reagieren auf den Hormonmangel. Das tun nicht alle. Manche reagieren mit dem Hormonmangel an anderen Organsystemen, Knochen beispielsweise, ja. Aber einige dann mit der Blase. Und viele sagen dann, gerade auch die mir sagen, nö, ich habe keine Symptome oder Wechseljahre, ich habe keine Hitzewallung, mir geht's gut, frage ich dann, wie sieht's aus mit der Kontinenz, wie sieht's aus mit Blasenentzündung? Und viele sagen, ja, ich verliere jetzt deutlich mehr Pipi als früher und auch beim Husten nach dem Niesen geht was weg und so weiter. Und also und da halt alle Formen gerade. Ne? Manche sagen, ach, ein bisschen was oder beim Trampolinspringen. Und wiederum andere, die sagen, nee, ich kaufe mir immer Damenbinden und mein Mann darf das nicht wissen und so weiter. Also das gibt alle möglichen Ausprägungsgrade dabei. Und auch mit häufigen Harnwegsinfekten, weil die Blase sich nicht richtig leert und. Also es ist ein häufiges Problem, was oft verschwiegen wird, wenn man nicht dezidiert als Arzt nachfragt, finde ich.
Stimmt, kann ich nur bestätigen.
Na, das denke ich mir.
Und es ist aber gar nicht ungewöhnlich, wie du sagst. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass das so mit den Wechseljahren allmählich beginnt.
Ja, einfach, das hängt damit zusammen, dass mit dem Hormonmangel, also das Hormon, was zuständig ist, dafür ist das Östrogen bzw. Östradiol, das hat verschiedene Funktionen oder hat verschiedene Auswirkungen. Eins davon, was das Östradiol macht, ist, dass es kollagene Fasern macht, also quasi das Gewebe unterstützt und besser strukturiert. Und das erkennen wir ja auch im Gesicht. Da fängt ja alles an zu hängen, wird alles ein bisschen lasch. Und dasselbe passiert zum Beispiel auch mit dem Beckenboden und zum Beispiel auch mit der Harnröhre. Also die Verschlussfunktion der Harnröhre wird deutlich schlechter, sodass man beim Husten nach dem Niesen eher mal Pipi verliert. Oder der Klassiker, ja, man geht aufs Klo, man pinkelt, man denkt sich nichts bei und dann steht man auf und dann läuft doch noch was nach. Was ist das? Ja? Was ist das für ein Irrläufer, was jetzt hier noch rauskommt? Und ich meine, du merkst auch, wie ich rede, mir ist es auch passiert, wo ich irgendwie denke, oh, du musst jetzt, also wo ich dann einfach merke, das betrifft alle, ja, also auch Leute, die hormonell vielleicht ersetzen. Und man muss es aber einfach nur wissen, was los ist und was passiert und was vielleicht dahinter steckt, ja, und was man tun kann. Und vor allen Dingen mal sich ein bisschen entspannen, ja, dass man sagt, okay, pass auf, da kann man was gegen tun oder ich muss es jetzt nicht leidend still vor mich hinnehmen. Ja.
Genau, das ist natürlich die große Frage dann, was kann man denn tun? Also man erschreckt sich, genau, auf jeden Fall, wenn man das so das erste Mal merkt, aber was kann man tun? Also was gibt es für Wege?
Also ich denke, ich weiß nicht, ob Verena und ich da beide, also gibt es verschiedene, sagen wir mal, Philosophien. Ich bin der Meinung, Beckenbodentraining bis zum gewissen Grad, wenn der Beckenboden dann tatsächlich das Problem ist. Ja, manche Frauen haben einen starken Beckenboden, sind aber trotzdem undicht. Manchmal liegt es an der Harnröhre, dass die halt nicht richtig verschließt. Ich bin auf alle Fälle ein großer Verfechter dafür, eine Hormoncreme für die Vagina rechtzeitig zu nehmen und dort einfach unten die Strukturen zu stärken. Wenn das ein größeres Problem ist, ist es wichtig, finde ich, ein interdisziplinäres Team hinzuzunehmen. Es gibt Urogynäkologen, also quasi, das ist so eine Unterart der Gynäkologe, der sich speziell auf die Kontinenz und die Harnblase spezialisiert hat. Das ist wichtig. Es gibt Physiotherapeutinnen, die sich total auf den Beckenboden spezialisiert haben. Also so richtig, wie es Friseurinnen gibt, die total auf Haarverlängerungen spezialisiert sind oder auf Perücken, gibt es auch Beckenbodenprofis unter den Physiotherapeuten. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Es gibt auch mittlerweile auch im Bereich auch der Unterhosenhygiene auch deutliche Verbesserungen. Also ich sehe das sogar bei meiner eigenen Mutter, falls sie zuhört, tut mir leid, Mutter, ich muss das erzählen. Also, man nimmt keine Damenbinden, wenn man undicht ist. Ja, weil die Damenbinden für Blut sind, also dafür gemacht sind, um Blut aufzusaugen und nicht dafür gedacht sind, um Urin aufzusaugen. Ja, die sind dafür nicht geeignet. Es gibt spezielle Vorlagen für die für den Urin, die wunderbar funktionieren. Also genauso wie, ich sag mal, du würdest auch niemals ein Baby, was natürlich inkontinent ist, würdest du auch nicht einen von deinen Damenbinden reinlege und sagen, piesel mal da drauf, ja. Und genauso machst du es auch nicht, wenn du auch extra Schutz brauchst für deine Unterhose. Also da gibt es extra Binden, wo ganz viele Wissenschaftler und ganz viel Technik investiert wurde, um zu gucken, dass man wirklich trocken bleibt, ja. Weil das ist ja das Gefühl, es will ja keiner mit einer nassen Unterhose rumlaufen, weil es ist ja ein sehr entwürdigendes Gefühl. Es gibt sogar mittlerweile auch ganz viel auch von solchen Herstellern, die auch die Binden machen, gibt es auch Unterwäsche, ja, so einfach einmal Unterhosen, die auch einfach alles mit aufsaugen. Und das ist auf alle Fälle ein riesen Fortschritt. Ne? Weil wenn ein bisschen was daneben geht und du bist gerade mit deinen Freundinnen unterwegs, am Wandern oder beim Golfspielen, willst du nicht damit abgelenkt sein, dass du das Gefühl hast, es sieht jetzt hinten irgendeiner einen Fleck. Ja, das ist ja furchtbar. Das ist ja für alle peinlich.
Und das gibt es auch wirklich in allen Stärken. Ne? Also je nachdem, wie intensiv das ausgeprägt ist. Da muss man sich auch gar nicht für schämen oder so. Verena, wie siehst du das? Ist man mit einer solchen Thematik bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen erstmal gut aufgehoben? Ist das was, weil ich sowieso zur Gynäkologin gehe, was ich dann da auch als erstes ansprechen kann, gut?
Absolut. Ich habe genau die gleichen Erfahrungen wie du, Sheila. Und ich kann das nur bestätigen, ich gehe therapeutisch genauso vor. Und es ist wirklich immer noch ein Tabuthema und es ist wirklich das, was die Frauen im Alltag ganz besonders belasten, dass die wirklich zum Teil kaum mehr außer Haus wollen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Thema. Und oft kommen wir eben, wie gesagt, mit einer systemischen, also mit einer Hormongabe, mit bioidentischen Hormonen nicht hin und muss eben lokal, gibt dann lokal Östrogen. Ich habe gute Erfahrungen. Man muss gucken, wie ist der Beckenboden, wie sieht der aus, wie sieht die Östrogenisierung aus. Es ist wirklich, man muss Urogynäkologen dazuziehen und. Manchmal, es kommt immer drauf an, aber man kann viel machen, auch zum Beispiel Osteopathie kann helfen. Also ich habe da schon so viel erlebt und wie gesagt, also es hilft halt nicht immer bei allen Frauen das Gleiche. Da muss man einfach, man muss sich ein bisschen durchprobieren. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, die Gynäkologin ist da eben der Ansprechpartner oder der Gynäkologe, die Gynäkologin ist der Ansprechpartner und nicht der Urologe, weil die wissen zwar, die können zwar die ganzen Drücke messen, aber die kennen sich natürlich mit Hormonersatztherapie nicht aus. Und ich denke auch, wenn die Frauen offen fragen, für uns ist das Daily Business, für uns ist das ja nichts Schlimmes. Also von daher kann ich nur sagen, Hörerinnen, sprecht uns an und wir finden, also ich würde sagen, ich konnte jeder helfen. Und manchmal muss es halt vielleicht doch eine Operation sein, aber das ist halt erst die letzte Maßnahme. Aber ich hatte jetzt keine Patientin, der man nicht helfen konnte. Bei dir wahrscheinlich ist es ganz ähnlich.
Genau,
ne?
Genau. Also man kann eigentlich immer irgendwas tun. Und wir sind da als Gynäkologe, glaube ich, schon auf alle Fälle der erste Ansprechpartner. Und wir können dann weiterleiten an unserem Netzwerk, wen wir so haben und Leute empfehlen. Es ist genauso, wie du sagst, man muss für jeden tatsächlich oft eine individuelle Lösung erstmal erarbeiten, je nachdem, was ist. Und genau dieselbe Beobachtung habe ich auch, dass die systemische Therapie, also quasi, wenn du Hormone dir auf die Haut schmierst oder in welcher Form auch immer oder ein Pflaster nimmst, dass das oft nicht ausreicht für die Blase. Ja? Dass man extra tatsächlich hingehen muss und diese Creme nochmal vaginal auch nochmal nehmen muss. Und manchmal hilft das auch nicht. Ja? Manchmal, das ist es halt. Ne? Da ist jeder, wie man auf Kölsch sagt, jeder Jack anders.
Ja, genau, wir sind alle individuelle Wesen. Ne? Und dann bitte, liebe Hörerinnen, sprecht das an, wenn ihr das nächste Mal beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin seid. Sprecht das an, die haben dafür Lösungen. Man muss sich da nicht quälen und man muss sich vor allem nicht schämen dafür.
Richtig.
Weiter geht's mit der Werbung.
Die Wechseljahre sind eine Zeit voller Veränderungen, ob dünner werdendes Haar oder eine schwächere Blase. Und wenn die Hormone aus der Reihe tanzen, spüren wir das nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Doch Weiblichkeit wird nicht nur an den Hormonen definiert und die Menopause ist nicht das Ende. Ganz im Gegenteil. Es ist der Beginn einer tollen neuen Lebensphase voller Freiheiten und einem neuen Körperbewusstsein. Die extra sicher Einlagen von Always Discreet bei mittelstarker bis starker Blasenschwäche sowie die Haarpflegeserie Meno Balance Revitalize and Soothe von Hair Biology bei dünner werdendem und kraftlosem Haar unterstützen dich dabei. Gemeinsam sagen wir Tschüss Menopause und Hallo Meno Start.
Ein anderes Symptom, was wo auch nicht so viel drüber gesprochen wird und was auch gar nicht so unbedingt den Wechseljahren oftmals zugeordnet wird, ist der Haarausfall. Das Thema Haarausfall, also ist jetzt ein bisschen krasser Schnitt. Wir wechseln jetzt quasi einmal von unten nach oben. Verena, bei dir steht ja so diese Ganzheitlichkeit sehr im Fokus deiner Arbeit. Ne? Du verbindest ja die Schulmedizin, wann immer es geht, auch mit anderen Heilmethoden. Wenn wir heute über Haarausfall sprechen, das ist ja gar kein typisch gynäkologisches Problem. Aber ist das für dich etwas, was Frauen so wirklich in ihrer Weiblichkeit trifft?
Absolut. Und das ist auch, was ganz viele Frauen bei mir ansprechen. Also wirklich so eigentlich ab Anfang, Mitte 40, sage ich, verliere so viel Haare. Was kann ich tun? Und der Dermatologe hat nichts gefunden. Und woran kann das liegen? Und das ist halt ganz oft wirklich ein Hormonproblem. Also durch die Östrogene wachsen auf der einen Seite auch die Follikel nicht mehr. Also diese ganze Turnover von Zellen ist reduziert. Es kann auch sein, dass relativ zu viele Androgene da sind, die verhindern, führen dann auch zu Haarausfall. Das heißt, da sollte man eine Hormonanalyse machen. Und das ist die eine Sache. Manchmal sind aber die Hormone noch normal und die Haare fallen trotzdem aus. Da muss man halt differenziert vorgehen. Und es ist, und unter Haarausfall leiden die Frauen total.
Hast du für das Thema Haare dann wirklich, wenn die dünner werden und so kraftlos werden, welche Tipps gibst du da so als erstes mit?
Also ich finde es erstmal ganz wichtig, die Haare natürlich besonders zu pflegen mit Produkten, die pH-neutral sind. Das ist ja ganz wichtig. Also wenn es zu alkalisch ist, macht es die Kopfhaut kaputt. Man muss wirklich schauen, dass man die Haare vielleicht nur lauwarm wäscht, dass man auch das Glätten vielleicht reduziert oder auf jeden Fall natürlich Hitze, also die Haare gegen die Hitze schützt, dass man Dauerwellen reduziert, dass man die Haare mal an der Luft trocknen lässt. Ich finde eine Haarmassage was ganz Tolles und dann eben bei den Pflegeprodukten schon schaut, dass man eben spezielle Shampoos verwendet, dass man zum Beispiel mit Vitaminen, B-Vitamine sind ganz wichtig, B5, B3 ist ganz wichtig, dass man das nimmt, dass man Serien für die Kopfhaut nimmt, dass spezielle Pflege nimmt, ob das jetzt eine Haarmaske ist, da muss jeder so experimentieren. Natürlich nicht zu heiß föhnen. Ja, das sind so eigentlich so die Basics. Einfach mit den Haaren sorgsamer umgeht und die Produkte umstellt, was man ja auch bei der Haut macht. Kein Mensch nimmt die gleiche Creme mit 20 und mit 50 aufwärts. Und die Haare waren da immer ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Haare waren Haare, aber das stimmt nicht. Die Haare gehen eben auch mit im Zyklus vom Leben einer Frau. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Haare entsprechend des Alters gezielt und da fachgerecht zu behandeln, zu verwöhnen.
Ja, und ich habe auch gelernt, also ich habe in einer Podcast-Folge hier eine Dermatologin schon zu Gast gehabt und wir haben über das Thema Haarausfall dann tatsächlich auch sehr intensiv gesprochen und ich habe gelernt, dass in den allermeisten Fällen das sogar ein Stück weit reversibel ist, ne? Dass der Haarausfall wirklich, dass man den in den Griff bekommen kann, dass man nicht Angst haben muss, wenn das jetzt anfängt, vielleicht in den 40ern oder 50ern, wenn man denkt, oh, das wird alles so dünn jetzt, nicht, dass ich irgendwann so, man sieht diese die so alte Frauen wirklich mit so ganz lichtem Haar, ne, wo ganz viel Kopfhaut durchschimmert, immer so vor sich. Das muss nicht so sein. Also da kann man wirklich ganz viel machen. Also wer da nochmal reinhören möchte, das war Folge 13 tatsächlich hier im Podcast Crazy Sexy Wechseljahre, wo wir auch ganz viele Tipps haben, wirklich was darf draufstehen, was sollte nicht mehr draufstehen auf den Pflegeprodukten und so. Das nochmal an dieser Stelle ergänzt. Sheila, fällt dir noch was ein zum Thema Haare, was wir noch nicht hatten?
Ich habe mich letztens auch mit einem Dermatologen auch unterhalten, weil die auch so ein bisschen darauf spezialisiert ist, weil ich sie auch gefragt habe, weil das auch echt ein Riesenthema ist. Also genauso wie Verena sagt, ne, wenn man als Frau die Haare verliert, ist das schon übel. Und sie hat gesagt, natürlich gibt es Tinkturen, die sie verordnen kann, aber die hat gesagt, das Wichtigste, das A und O, ist natürlich die Kopfhautpflege. Und das fand ich auch so spannend, ne? Dass man da, weißt du, da denkst du nicht dran. Ja? Und sie sagt, die Kopfhautmassage insbesondere, ja, da habe ich mir dann direkt so eine Massagebürste gekauft und habe das hat gefragt, wenn ich mir die Spülung reingetan habe, die ganze Kopfhaut so ein bisschen zu rubbeln. Aber es musst du natürlich jeden Tag machen und musst da dranbleiben. Ja? Aber das fand ich ganz, ganz spannend. Aber es ist halt wirklich ein Thema, wenn die anfangen, dir die Haare auszugehen, das stresst natürlich ungemein, wenn die Haare anfangen auszugehen, weil man nicht weiß, wofür das Ganze jetzt hin. Ja? Und ich habe auch Haare verloren, ich habe bestimmt die Hälfte meiner Haare verloren, ich bin sehr mit Haaren gesegnet worden mein ganzes Leben lang, insofern ist es für mich jetzt erstmal nicht so schlimm, aber ich habe auch schon gedacht, Mensch, also weniger dürfte es jetzt auch nicht werden, ne? Das ist dann schon blöd.
Also wir dürfen uns tatsächlich noch ein Stück weit mehr um uns selbst kümmern, als wir das vielleicht bisher gemacht haben, um eben da wirklich auch vorzubeugen, um uns einfach was Gutes zu tun. Ne? Und man fühlt sich ja auch gut dann, wenn man das dann getan hat und wenn man das in den stressigen Alltag irgendwie unterbekommen hat.
Absolut.
Ja, und Wechseljahrbehandlung heißt ja nicht nur Hormone oder Phytotherapie, das heißt ja letztendlich ganzheitlich. Absolut. Das heißt Ernährung, Bewegung, soziales Umfeld, Psyche, positive Psychologie, ist ja erwiesen, dass das unglaublich Absolut. Viel bringt. In Ländern wie Japan, wo die älteren Damen sehr viel Ansehen haben, die haben weniger Wechseljahrsbeschwerden, ne? Also als wenn man im Alter abgewertet wird und. Das spielt ja alles einfach genauso eine wichtige Rolle. Und ich muss sagen, aus der Praxis, ich kann es natürlich, ich bin kein Mann, ich weiß nicht, wie Frauen auf Männer wirken, aber ich sage, wo ich manchmal denke, oh, ich habe mit Frauen mit über 70, die sehen so toll aus und manche mit 25, ganz die sie schlimm. Schon so gehen lassen haben.
Ganz also schlimm. Ja? Ganz schlimm, ganz schlimm. Verena, ich habe letztens ein Foto von mir gefunden, als ich so, da muss ich so 35, 36 gewesen sein. Ich hatte zwei kleine Kinder zu Hause, nee, es muss dann 37 gewesen sein. Hatte die zwei Kinder zu Hause, hatte die Praxis aufgemacht, habe versucht, weißt du, es in allen Fronten recht zu machen. Ja? Schwieriger Ehemann damals und die beiden kleinen Kinder und die Praxis und tralala und mit allem komplett überfordert. Ich sah 100 Jahre alt aus. Ich sah so viel deutlich älter aus als jetzt. Und es ist auch eine Kombination von dem, was du auch lernst halt mit der Zeit. Ne? Also dich abzugrenzen, finde ich so enorm wichtig. Das ist auch immer wieder eine Übung, was ich jeden Tag machen muss. Mich abzugrenzen, Nein zu sagen, gelassen damit sein, Nein zu sagen. Dass man einfach sagt, nö. Ja, dass man auch viele, viele, viele gesellschaftliche Verpflichtungen, ne? Also ich merke ja, dass ich mich immer wieder mehr zurückziehe und dass mein idealer Abend, wenn man fragt, was wäre dein Traumabend, weißt du, so mit 20 hast du vielleicht gesagt, oh, irgendwie Dinner mit dem Traummann und anschließend, keine Ahnung, Candlelight, irgendwas vom Kamin, und heutzutage denke ich, mein idealer Abend ist eigentlich ein Abend zu Hause, ja, wo ich dann irgendwie da mit Hund und Kind und Mann sitzen kann und meine Ruhe habe irgendwo und weil man ja, einfach seine Energie schützen muss.
Ja, genau,
und wirklich ja. Nein zu sagen zur Einladung zu Menschen, die einem nicht gut tun. Ich meine, wie viele, das klingt zwar furchtbar, aber wie viele Pflichtverbindungen hat man mit sich rumgetragen? Ja, dann keine Ahnung. Dann die Freundin, die eigentlich einen immer auf den Keks gegangen ist, schon seit dem Studium, ja, und die sich aber immer wieder meldet, wo man irgendwie denkt, oh Gott, jetzt hast du lange nicht mit der geredet, sonst ist sie wieder böse. Dass man immer den Mut fasst und sagt, nein, meine Energie ist begrenzt am Tag, ja. Und das finde ich so wichtig. Und ich finde auch, und Verena, ich ahne, du wirst mir da recht geben, die Frauen, die es nicht schaffen, sich abzugrenzen, sei es gegen den in eine, keine Ahnung, eine übergriffige Schwiegermutter oder irgendwie ein Ehemann, der sie einfach nicht für 5 Pfennig respektiert. Diese Frauen werden krank. Die werden krank. Ja, die bleiben einfach nicht gesund. Und das finde ich so wichtig. Also es ist genauso wie Verena sagt, das sind niemals nur die Hormone und Ernährung. Ja. Und natürlich ist, also ich bin ja ein großer Verfechter für Sport, weil wenn du Sport machst, hast du keine Zeit für Bullshit mit jemand anderem, sondern du hast einfach nur die Zeit für dich. Ja, ob du läufst oder schwimmst oder Yoga machst, das ist einfach so deine Zeit. Ja. Deine Zeit im Pool, deine Zeit auf deiner Yogamatte, das ist deine Zeit für dich. Ja, das ist, finde ich, auch wichtig. Aber das ganze andere, dieses Spirituelle dann auch mal zu kultivieren und so wirklich in sich hineinzuhören, zu gucken, was brauche ich?
Ist das auch so, ist das auch so euer wichtigster Tipp, wenn ihr sagt, so wie sollte Frau so in diese Zeit starten, wenn wir über Menostart sprechen? Wenn uns hören ja auch immer mehr jüngere Frauen tatsächlich zu, haben wir festgestellt, die sich so ein bisschen darauf vorbereiten wollen, ne? Die vielleicht so ein bisschen Manschetten auch davor haben, so wie du vorhin gesagt hast, Sheila, du hast gedacht, fällst ins tiefe Loch dann, wenn das kommt. Mir ging das tatsächlich ein Stück weit so, weil die Wechseljahre viel früher bei mir kamen, als ich sie verortet hatte. Was gebt ihr mit, so für die, die sich jetzt darauf vorbereiten? Was ist das Wichtigste, Verena?
Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, das fehlt uns Frauen nicht. Die Jüngeren, die haben es leichter. Ich würde generell jeder Frau empfehlen, mal zu überlegen, und zwar eigentlich schon mit der Pubertät, was will ich wirklich im Leben? Und die meisten tun es nicht. Und wie gesagt, wenn die Wechseljahre, und das habe ich ja auch, die können ja auch mit Ende 30 ansetzen. Das ist zwar selten, aber es kann passieren. Aber wenn ich Kinder will und ich habe noch keine, dann wird's halt eng, ne? Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem, dass Frauen ihr Leben viel zu wenig planen. Alles kann man nicht planen, aber trotzdem gewisse Sachen kann man planen, weil dann, ich habe das damals auch nicht bewusst gemacht, wahrscheinlich unsere Generation wahrscheinlich gar nicht, aber heute hat man ja viel mehr Möglichkeiten zu sagen, was ist mir wirklich das Wichtigste im Leben? Und das dann zu verfolgen, klar kann man ein paar wichtige Dinge haben, aber alles geht nicht. Ich kann nicht Triathletin werden, ein Riesenunternehmen aufbauen und was weiß ich, 5 Kinder. Da wird's halt, theoretisch geht natürlich alles, aber da wird's halt schon, sagen wir, eher schwieriger. Und dann zu sagen, was ist mir wirklich wichtig und das Leben daraufhin auszurichten. Und ich glaube, dann kann man auch, wenn man da früh anfängt, auch mit den Wechseljahren besser umgehen, weil man halt sein Leben irgendwie, also für sich geordnet hat, dass es für sich stimmig ist.
Also wirklich so selbstbestimmt auch in diese Phase gehen.
Genau. Selbstbestimmt in diese Phase und zu sagen, okay, jetzt ist das und das, auch Resümee ziehen, das und das hat vielleicht nicht geklappt, hätte ich gern gehabt, aber was ist jetzt noch möglich? Was kann ich in die Wege, was kann ich umsetzen? Und das ist heute ja viel mehr möglich, weil man vielleicht dann nochmal einen Beruf wechseln kann. Also das ist ja alles viel leichter. Man kann ja noch mit 50, 60 Backpacking machen. Also man kann ja so viel heute machen, was ja vor, sagen wir, 30, 40 Jahren noch gar nicht so einfach war. Und dann zu sagen, was will ich vom Leben? Wie will ich mein Leben aktiv gestalten? Was ist mir wichtig?
Ja. Sheila, wahrscheinlich gibt es auch bei dir, bei euch beiden im Leben dann trotzdem, obwohl ihr aufgeklärt seid und wisst, wie was funktioniert und wisst, wie was ihr euch Gutes tut, trotzdem gibt es wahrscheinlich auch immer mal wieder so einen Durchhänger oder so. Also ich kenne das von mir zumindest. Wenn es den bei dir gibt, Sheila, was hast du denn für einen Tipp, was machst du?
Ein Durchhänger, dass ich genervt bin vom Leben.
Mental, ja genau, so einen mentalen Durchhänger, wo man immer mal wieder auch so in so kleine Löcher fällt vielleicht.
Ich versuche ein bisschen zu analysieren. Ich versuche zu gucken, ist das, woran hat das jetzt gelegen? Meistens hängt es damit zusammen, dass ich irgendeinen Lebensbereich von mir vernachlässigt habe, sei es der Schlaf, ja, sei es mein Energiehaushalt. Mir hilft tatsächlich erstmal oft wirklich erstmal schlafen und Zeit alleine zu verbringen und bei vielen Dingen auch einfach drüber schlafen. Am nächsten Tag finde ich häufig dann Lösungen oder Möglichkeiten, die sich vorher nicht ergeben haben. Ich bin ein recht spiritueller Mensch und verlasse mich darauf, okay, wenn sich das gerade alles scheiße anfühlt, es fühlt sich alles scheiße an und du siehst alles negativ, dass ich denke, das ist, weil was Gutes um die Ecke steht, ne, vor der oder wirklich auf dich wartet. Und es ist dann oft tatsächlich so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich nicht davon so übermannen zu lassen von diesen Dingen. In ein paar Sachen, wenn ich so das Gefühl habe, okay, das könnte ein hormonelles Tief sein und ein hormonelles Problem, versuche ich da recht wissenschaftlich dran zu gehen, um zu gucken, woran kann das liegen. Manchmal ist es einfach so, dass einem alles zu viel wird, man hat einfach keinen Bock mehr und alles ist scheiße, das kenne ich auch, ja. Aber es ist tatsächlich so, erstmal was für einen selber tun, ja. Mhm. Erstmal irgendwas Gutes für einen selber tun. Und das ist eigentlich das, was ich auch reingeschrieben habe in meinem Buch. Versuch jeden Tag irgendwas Gutes für dich selber zu tun. Und ich vernachlässige es auch manchmal, ne? Weil ein Tag führt zum nächsten, dass du irgendwie in den Spiegel guckst und denkst, oh nee, es ist schon wieder. Ich freue mich für den Abend, weil der Tag ist mir jetzt zur Last geworden. Und das ist für mich immer so eine Erinnerung, dass ich denke, okay, Moment, stopp. Wenn du zu viele solche Tage hattest, ja, dann ist es Zeit, irgendwas zu ändern, dass dein Leben dir wieder besser gefällt, weil dafür ist das Leben zu kurz. Ehrlich gesagt.
Ja, schön gesagt, schön gesagt. Verena, ist das bei dir ähnlich, klassisch analysieren und dann trotzdem die Spiritualität mit hineinbringen?
Also es ist ja interessant, ich wusste nicht, dass du auch spirituell bist. Für mich ist das nämlich auch total wichtig und ich mache eigentlich genau das Gleiche. Schlafen ist für mich das Allheilmittel. Schlafen und rausgehen, an die frische Luft, mich bewegen. Also Natur ist Natur und Schlaf und zu mir selber zu kommen. Und wenn ich auch so Tage habe, es gibt's ja auch, und einfach mal denkt, man sieht nur Pflichten, dann wirklich zu reduzieren und sagen, stopp, jetzt mache ich, also zum Beispiel, was weiß ich, ich muss das seit wahnsinnig viel, das kennst du bestimmt auch mit den ganzen Umstrukturierungen, allem, was man gerade Bürokratie machen muss. Und dann zu sagen, wirklich Zeitfenster zu sagen, und jetzt ist Leben angesagt, jetzt tue ich mir was Gutes, was brauche ich. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich spüre das eigentlich immer nur, wenn ich in meiner Mitte bin. Wenn ich im Stress bin, spüre ich das nicht. Bin ich so im Abarbeiten-Modus und da geht es mir immer noch schlechter. Und dann zu sagen, stopp, ist das wirklich, ist unser Leben. Unser Leben ist nicht Bürokratie und nicht Ablage. Ne?
Und vor allen Dingen sich dann auch mal zu sagen, ist es alles nicht so wichtig, was sich gerade aufregt? Ist es alles nicht so wichtig? Und was du heute nicht geschafft hast, hast du jetzt einfach mal nicht geschafft. Fertig. Und genauso wie du sagst, ich nehme jetzt einfach mal Zeit für mich und fertig. Das andere kann bis morgen warten. Und vor allem, wie viele Dinge erledigen sich dann? Ja? Wie viel erledigt sich dann doch irgendwie von selbst? Ja? Das ist, oder es findet sich doch plötzlich eine Lösung, was du einfach vorher nicht gesehen hast. Und das ist, lustig, ne?
Ja, schon ähnlich, ne? Jetzt neigt sich diese Folge schon so allmählich dem Ende entgegen. Aber als bekennende Buchliebhaberin will ich euch natürlich nicht gehen lassen, ohne über eure Bücher gesprochen zu haben. Also zumindest über das eine oder andere. Verena, dein letztes Buch war ganz intim, Der weibliche Körper, Sexualität und Gefühle, was sie noch nicht wussten. Ich kenne dieses Buch selbst nicht, habe in den Rezensionen aber gesehen, dass da einstimmig gesagt wurde, verständlich freundlich und einfühlsam. Das fand ich ganz toll. Kannst du uns ein Stück mit reinnehmen? So, welche Geheimnisse lüftest du?
Ja, eigentlich jetzt über die Wechseljahre, das, was wir schon gesagt haben, aber überhaupt einfach den Körper verständlich zu erklären, auch die Periode zu feiern zum Beispiel, ist mir was ganz Tolles, weil dieses sehe ich bei meinen Patienten, es wird natürlich viel, viel besser, aber es ist halt immer noch was, wo man nicht gern drüber redet. Es ist was Ekliges, zum Beispiel, das ist ein Punkt. Oder was passiert beim Frauenarzt? Oder den Körper wirklich einfach verständlich zu erklären, was passiert wo in den Organen, wo kann man auch mal selber was machen, Hausmittel, wo kann man mit Naturheilkunde, wann muss man dann, also die Schulmedizin oder darf man die Schulmedizin einsetzen? Ich finde es ja gut, dass es das gibt, die Psychosomatik, ne? Was kann ich tun, wenn es mir vor der Periode nicht so gut geht? Also es ist, ja, einfach das Frauenleben und die einzelnen Frauenerkrankungen so ganzheitlich erklärt und das einfach so, dass man es leicht lesen kann, dass die Leserin Zugang zu ihrem eigenen Körper findet und es einfach gut versteht und sich einfach selber auch toll findet als Frau. Und ich finde, Frauen sind einfach was Tolles. Männer sind auch toll, wir sind alle toll. Und das mehr zu feiern und in den Vordergrund zu stellen, ja.
Ja, tolles Plädoyer. Genau, das könnte auch schon das Schlusswort sein, aber das ist es noch nicht ganz. Sheila, Woman on Fire, das ist ja schon fast jetzt der Klassiker der deutschen Literatur, so über die ganze Phase im Leben ja, von uns
toll,
Frauen.
Danke, das freut mich sehr, vielen Dank.
Finde ich, ne? Es ist ja auch so ein bisschen, wie Verena das eben auch gesagt hat, so wirklich dieses positive Herangehen, ne, was du da auch herausstellst. Und ich habe gesehen, du hast auch ein On Fire, ein weiteres Buch, Mein täglicher Begleiter für die Wechseljahre. Geht das da eher dann in Richtung Praxis?
Nee, diese On Fire ist tatsächlich einfach so eine Art Tagebuch. Weil mir aufgefallen ist, dass die Frauen, wenn sie zum Beispiel regelmäßig also meine Vision ist ja, dass eine Frau alle 3 bis 6 Monate zum Frauenarzt geht, um einfach diese Reise durch die Wechseljahre mit ihr zu besprechen, zu sagen, guck mal, das hat sich verändert, dieses anders, an das man da vielleicht in Zusammenhang mit den Symptomen, mit den Behandlungen, dass man einfach mal zusammen mit so einer Art Profi, einfach schaut, was scheint zu funktionieren, was scheint nichts zu bringen, was scheint etwas zu verschlechtern. Und das ist wirklich so ein Tagebuch, wo man schaut, wie viel habe ich geschwitzt, wie fühle ich mich, was macht die Sexualität, was macht die Stimmung, all diese Dinge, was habe ich anders getan, welche Hormone habe ich vielleicht genommen, wie sind meine Blutwerte. Das ist eigentlich die Idee. Eigentlich ist es ein Begleitbuch zu Woman on Fire für jemanden, der seine eigenen Wechseljahre in die Hand nehmen will. Das ist die Idee, genau.
Und ist das auch so ein bisschen dein Appell, weil das finde ich jetzt gerade ganz spannend, wenn du sagst, alle 3 bis 6 Monate wirklich zum Frauenarzt, zur Frauenärztin zu gehen, das ruhig zu machen, das ruhig wenn's zu versuchen,
machbar ist,
das in Anspruch. Wenn's, ja, klar, das ist natürlich die andere Frage.
Ja, das ist oft, ist es nicht, also ich will da jetzt den Kollegen da jetzt nicht irgendwie von Karren fahren, weil viele Kollegen haben die Möglichkeit nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, aber jeder Kollege ist froh und dankbar darum, wenn man kommt und man hat alles schon aufgeschrieben, man kann sagen, ich hatte mehr Hitze, ich hatte mehr dies, ich hatte mehr das, ich habe vermerkt Harninkontinenz, wie auch immer, dass man vorbereitet damit zum Frauenarzt geht, ja, und seine Beschwerden sozusagen auf den Punkt bringen kann und da vielleicht da besser einfach mit dem Arzt auch auf Augenhöhe dann arbeiten kann, ja.
Also Tracking, ne? So neudeutsch sagt man ja immer Tracking, wirklich auch sich selbst wirklich tracken, so sich selbst auch mehr, also es hat ja den großen Vorteil, finde ich immer, wenn man solche Dinge aufschreibt, dass man sie sich viel mehr bewusst macht, ne? Dass man wirklich, wenn ich überlege, was schreibe ich denn jetzt auf, dann denke ich ja erstmal drüber nach, dass wir sonst immer so was so nebenbei weiterläuft und dann merken wir es gar nicht und dann sitzen wir vielleicht bei der Gynäkologin und sagen, weiß ich jetzt gar nicht.
Genau.
Aber da es kam mir ja die Idee, da wir alle 3 Bücher schon geschrieben haben, ist ja die Frage, wo wir nicht mal eins gemeinsam machen, die also Tipps für Frauen im Leben, die wirklich was bringen, zum Beispiel.
Das wäre spannend. Jeder aus einem anderen Blickwinkel dann.
Ja.
Ne? Das stimmt.
Tolle Idee. Ja. Großartig.
Das ist ja echt toll. Da müssen wir es wirklich mal vielleicht mal außerhalb des Podcasts mal wirklich zusammen telefonieren.
Ja, immer gerne. Auf jeden Fall.
Spannend.
Und innerhalb des Podcasts hier noch. So, meine klassische Abschlussfrage in diesem Podcast orientiert sich immer an dem Titel des Podcasts, Crazy Sexy Wechseljahre. Ich frage mal gerne, was findet ihr in den Wechseljahren crazy und was sexy? Und vielleicht könnt ihr das noch so ein bisschen mit so einer Abschlussbotschaft an unsere Hörerinnen verbinden. Verena, magst du anfangen?
Also ich finde sexy in den Wechseljahren, dass die Frauen in Wechseljahren wirklich volle Weiblichkeit haben, dass sie wissen, wer sie sind, dass sie im Leben stehen, dass sie auch die Erfahrung haben, dass sie ihre Weiblichkeit leben können. Und Gracie hat diese Möglichkeit, wirklich, ich sage, das ist eigentlich die zweite Pubertät, sich neu zu entdecken, Verrücktes zu probieren, weil man vielleicht auch nicht mehr ganz diese Verantwortung hat. Man ist ja ehrlich gesagt mit kleinen Kindern, kenne ich von mir, kennst du bestimmt auch, man ist einfach vorsichtiger. Also ich würde viele Sachen einfach gar nicht machen, weil in dieser Mutterrolle man hat einfach Angst, dass einem ja nichts passiert. Und da kann man jetzt ja wieder ein bisschen mutiger sein. Man kann sie vielleicht mehr ausprobieren, weil die Kinder schon größer sind als Beispiel, weil man im Leben gesettelt ist. Ja, das ist das Crazy und das Sexy ist eben diese volle Weiblichkeit. Man ist in der Kraft.
Sheila, wie siehst du das?
Absolut. Also es ist bei mir so ähnlich. Also Crazy ist auf alle Fälle, weil viele Frauen Entscheidungen treffen in den Wechseljahren und nach den Wechseljahren, die vielleicht die Umgebung für crazy hält. Ja, die verlassen vielleicht eine Ehe, die sie schon 20 Jahre aufrechterhalten haben, die aber nicht mehr funktioniert. Und viele schlagen dann auch einen ganz anderen Berufsweg ein. Ja, ich habe eine Patientin, die hat ihre sehr gute Karriere bei einer sehr großen deutschen Bank hinter sich gelassen und ist Hundefriseurin geworden und ist eins der besten Deutschlands jetzt mittlerweile. Also es ist irre, dass Frauen da wirklich ihren ganz eigenen individuellen Weg gehen, weil die einfach durch diese Metamorphose der Wechseljahre durchgehen. Und sexy, ja, also ich finde die Wechseljahre super sexy, weil man als Frau genau weiß, was man will, was funktioniert nicht. Und ich finde, dass der Körper der Frau auch durch diese Reife auch viel besser loslassen kann, auch beim Sex. Und das ist super. Und jemand, der an Sex interessiert ist und keine Angst mehr hat und keine Scham mehr hat, der ist sexy. Egal, welche Kleidergröße er trägt.
Genau, sehe ich auch so. Ja. Und der den Körper, auch den eigenen Körper bejaht und zum eigenen Körper steht. Genau.
Genau.
Wow, was für schöne Schlussworte. Ich füge auch überhaupt gar nichts mehr hinzu. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide hier wart. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Mir auch.
Und ja, alles Gute und viele Grüße an die Hörerinnen draußen.
Ja, alles Gute. Viele Grüße. Tschüss.
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 Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.
Eines Tages machen sie sich bemerkbar. Die ersten Symptome der Wechseljahre. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gereiztheit, Antriebslosigkeit, Blasenschwäche oder dünner werdendes Haar. Doch warum sehen wir die Menopause immer als etwas Negatives? Denn sie ist vor allem eines, ein Start in eine neue Lebensphase, in ein neues Körperbewusstsein, in neu gewonnene Freiheit und unendlich viele Möglichkeiten. Stell deinen Körper in den Mittelpunkt und gönne ihm und dir Liebe, ob durch ausgiebige Beauty-Rituale oder offene Gespräche mit FreundInnen. Die extra Sichereinlagen von Always Discreet bei mittelstarker bis starker Blasenschwäche sowie die Haarpflegeserie Meno Balance Revitalize and Soothe von Hair Biology bei dünner werdendem und kraftlosem Haar helfen dir, mit den individuellen Veränderungen während dieser Zeit leichter umzugehen und dich im eigenen Körper wohl, schön und sicher zu fühlen. So kannst du selbstbestimmt durch die Wechseljahre gehen, sie mit Gelassenheit annehmen und bist bereit für den Menostart.